What Inside, der Business Podcast. Reden, wirken, sehen. Wo aus Gedanken Synergien werden.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und gerne. Bin sehr, sehr gespannt, dich und Notion, toller Name übrigens, kennenzulernen. Genau. Und die erste und mit Sicherheit auch eine der schwierigsten Fragen ist, was treibt euch eigentlich an? Und vielleicht auch in Verbindung damit, was treibt dich an? Du bist ja nicht zufällig
ein Teil von Notion gelandet, sondern eine Entscheidung, kann ich
richtig
sagen.
Und du hättest ja auch was anderes aussuchen können. Das heißt, es muss ja auch eine bestimmte Stimmigkeit zwischen dem, was dich antreibt und dem, was das Unternehmen antreibt, geben. Und das würde mich erstmal sehr interessieren. Wie siehst du das?
Also ich fange einfach mal an, was mich antreibt und warum ich bei Notion gelandet bin. Mhm. Ich habe vorher in verschiedenen großen Konzernen gearbeitet, beziehungsweise Familienunternehmen, die sehr groß geraten sind über die Jahre. Also das ist Großkonzerne. Und da sehr viel über Prozesse, Abläufe und so weiter gelernt. Und habe dann gedacht, was mir Spaß macht, ist Engineering, was entwickeln und direkt dabei sein. Das habe ich auch dort tun können immer wieder. Gleichzeitig aber diese Agilität direkt am System nochmal prüfen wollen. Und das ist das, was man natürlich in einem kleinen Unternehmen direkt hat, wenn man dann da die Entscheidungsfreiheit hat. So, das ist unser Ziel. Wir glauben halt, dass wir als kleines, agiles Team mit ungefähr 30 Leuten aktuell die Systeme besser machen können, dass wir Software für Menschen entwickeln können, die auch helfen, ganze Branchen oder Prozesse sicherer, effizienter und intelligenter zu machen und so zuverlässige Funktionen bereitzustellen. Also die Arbeit ist halt, also für uns ist, wir sind haben die Überzeugung, dass kein System zu komplex ist, um es robust, zuverlässig oder zugleich zukunftsorientiert zu gestalten. Sprich, die Leidenschaft bei uns ist halt viel, komplexe Herausforderungen zu lösen, das System unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig funktionieren zu lassen, das Ganze mit begrenzten Rechenkapazitäten in Echtzeitanwendung, mit multisensor Datenfusion, das ist auch, wo die Gründer der Firma herkommen. Die haben alle im Bereich Multisensor-Datenfusion promoviert. Und deswegen auch unser Leitsatz dann natürlich davon, Turning Data into Knowledge, was sich auch so ein bisschen im Firmennamen dann widerspricht, spiegelt mit dem Notion. Unser Fundament dabei ist halt Softwarequalität und echte Partnerschaft mit unseren Kunden einzunehmen. Das heißt, wir sind ein Dienstleister, der das Ziel hat, sicherheitskritische Software zu entwickeln, beziehungsweise komplexe Datenfusionsalgorithmen zuverlässig zu realisieren. Solche Themen, das ist das, was unser Hauptgefährte.
Okay. Bevor wir jetzt noch tiefer da in das, was ihr tut, reingehen, interessiert mich, du hattest den Begriff Engineering verwendet. Das heißt, du bist ein Engineer, du bist ein Software-Engineer, du kannst das.
Ich bin persönlich kein Software-Engineer. Ich komme, wie das damals so üblich war, behaupte ich, aus der Regelungstechnik Richtung Automatisierungs- und Systemtechnik. Habe dann im Bereich der Informatik auf neuronalen Netzen, Fuzzy-Systemen promoviert, weil damals KI noch weit weg war. Ganzzahlige Optimierungsverfahren, also die ganzen klassischen Optimierungsmethoden. Und da ist es natürlich alles damals schon Software-getrieben gewesen und habe dann halt aus dem System-Engineering heraus auch die Software geschrieben. Und das sind so die Themen, die wir auch jetzt hier machen. Also wir sind sowohl im System Engineering stark, bei funktionalen Sicherheitsanalysen, als auch dann in der Softwareimplementierung. Wobei wir dann hier auch wirklich Experten haben, die halt dann Embedded programmieren können oder eher Richtung Data Science gehen. Das heißt, wir haben da so eine Kombination aus verschiedenen Experten für verschiedene Fähigkeiten, weil gerade die Projekte halt auch dann spezifisch werden und da muss man halt genau gucken, was ist. Von den Fähigkeiten her gucken wir allerdings, dass bei uns viele Leute im sehr breiten Spektrum sind. Also wir haben dann halt promovierte Physiker, Elektroingenieure, die promoviert sind, also was Technomathematiker, weil die technisch komplexen Probleme ja beherrschen müssen. Und dafür müssen wir sie am Anfang sauber verstehen, um dann alle Sonderfälle, die auftreten können, mit zu berücksichtigen oder zumindest so weit als möglich, um dann ein zuverlässiges System zu generieren. Und dafür brauche ich halt ein gutes technisches Fundament, um zu verstehen, wo bei dem System was schief gehen kann, wo der Mehrwert ist, was ich optimieren kann und das dann hinterher in einen Source Code zu überführen, der das dann genau liefert.
Mhm. Als ich vor, weiß nicht, rund 30 Jahren angefangen habe zu coden, war ein wichtiger Moment, dass ich Rekursionen verstanden habe. Und das war so ein wirklich tiefer Aha-Moment für mich, für andere vielleicht trivial, aber für mich war das irgendwie völliger Wahnsinn. Und hat sich eingebettet in mein gesamtes Denken. Also die Welt zu betrachten durch die Perspektive von Rekursionen hat mir letzten Endes ermöglicht, nicht lineare Prozesse in der Welt zu entdecken und die vielleicht ein bisschen besser zu verstehen und dann in ihrer Verschränkung vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, damit ich entweder nicht überrascht bin von den Emergenzen, die sie zeigen, ne, diese Verschränkungen, oder vielleicht sogar im besten Fall die steuern kann. Und wenn ich richtig verstanden habe, was du gesagt hast, dann ist das, worüber du nachdenkst, sehr ähnlich. Ne? So.
Und genau, also komplex der Lösung, das heißt Datenfusion, das kann bei uns ein Kalman-Filter sein, das kann irgendeine modellbasierte Regelung sein, also solche Sachen. Rekursive Schleifen, wenn man jetzt Richtung auf die Informatik kommt, also diese rekursive Schleifenlösung, die vermeiden wir nach Möglichkeit in vielen Anwendungen, weil da die Laufzeiten nicht sauber vorhersagbar sind. Das heißt, der Zustand des Systems kann in einer Endlosschleife enden oder in einem eingefrorenen, blockierten Zustand. Und das ist für die meisten unserer Anwendungen nicht akzeptabel. Wir brauchen häufig im Embedded-Bereich deterministisches Verhalten oder an anderen Stellen zumindest ein Verhalten, wo wir sicherstellen können, dass gewisse Zykluszeiten eingehalten werden.
Okay. Wir müssen uns nicht an der Rekursion festhalten. Mich interessiert eher, was sind so paar Dinge, die du in deiner, deiner Arbeit bis zu deinem PhD verstanden hast, Konzepte, die du da in diesem Lernen gefunden hast, die deine Perspektive auf die Welt grundlegend verändert haben?
Oh, eine sehr gute Frage. Was ich sehr viel im Rahmen des PhDs lernen konnte, das haben wir doch hier bei einigen anderen Kollegen, dass man sehr, sehr viele Sachen auf mathematische Probleme runterbrechen kann, auch wenn die Anwendung im ersten Blick komplett losgelöst ganz andere Themen sind. Also man, das nicht das in einer Domain mit der anderen Domain, wo man dachte, aber wie kann es sein, dass man montags was macht in der Medizintechnik und dienstags irgendwas für Flugregelung? Und dann sagt man, aber letztendlich ist die Verfahren dahinter, ist in beiden Fällen ein Filteralgorithmus für eine Prädiktion von irgendeinem Zustand, irgendwelche mathematischen Modelle. Und wenn ich die beherrsche, kriege ich gewisse Arten von Problemen, die in allerlei Branchen auftauchen, gut gehandelt und bringe dieses Wissen mit, wie man sowas löst und gucke mit einem anderen Blick auf manche Probleme, weil ich halt sehe, wie die technischen Sachen zusammenhängen und miteinander verknüpft sind und wie man das dann regeln kann oder detektieren kann, prädizieren kann.
Viele Mathematiker, die ich kenne, denken in Flächenstrukturen. Also auch das Bild hinter dir erinnert mich daran, dass das ist so eine Topologie von Daten, die zu Peaks und Valleys führt und so weiter. Denkst du so?
Teilweise.
Okay.
Also wenn es darum geht, Optimierung zu finden, dann ist so ein Bild häufig mehr als 1000 Gleichungen, weil man relativ schnell sieht, man ist in einem lokalen Minimum oder in einem globalen. Man hat ist in einem guten Bereich, wo es relativ robust ist, die Lösung, oder man ist an so einem, im Worst Case, in der Flanke und es ist gerade so ein grenzstabiler Zustand erreicht, den ich nicht haben will. Also deswegen, manchmal hilft da die Visualisierung, um das fürs menschliche Gehirn in meinem Falle verständlich zu machen, wo ich da bin und wie stabil die Lösung ist, die ich habe. bei anderen Sachen muss man einfach sagen, gut, ich muss es manchmal dann einfach runterbrechen, dass ich es halt dann verstehen kann.
Mhm. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, dass bei euch im Unternehmen sind lauter PhDs in verschiedenen Teilgebieten, die in der gleichen Tiefe und Abstraktionsfähigkeit denken können wie du. Und das muss unglaublichen Spaß machen, zum Beispiel euch beim Mittagessen zuzuhören. Oder dass ich wahrscheinlich irgendwie, wo ich wahrscheinlich 10% verstehe von dem, was ihr sagt, aber ich das Gefühl habe, dass da unglaubliche Geister am Werk sind. Wie läuft sowas ab? Wie ist so ein Gespräch zwischen euch?
Häufig passiert es in der Kaffeeküche, das muss man sagen, wenn einer von den Kollegen dann gerade an irgendein Problem rumdenkt und dann kommt halt eine Diskussion, dann kommt noch ein dritter Kollege dazu.
Oh.
Und dann setzt man sich doch schnell irgendwo in die Ecke und diskutiert es nochmal am Whiteboard. Deswegen haben wir auch in allen Büros Whiteboards stehen, also kleine Büros und auch bei 30 Mann schon drei Besprechungszimmer, damit alle mal kurz verschwinden können und das in Ruhe machen können. Weil wir festgestellt haben, dass so ein Austausch extrem schnell hilft, wenn er physisch stattfindet. Wir haben auch etliche Kollegen, die remote arbeiten. Dann muss man die Meetings kurz halten, weil sonst die Produktivität deutlich bei solchen Diskussionen absinkt. Also physisch kann man es im Raum ganz gut machen, auch mal eine Stunde oder anderthalb brainstormen. Remote sage ich mal halbe Stunde, sonst ist die Aufmerksamkeitsspanne schnell erlöscht, dann lieber noch mal einen zweiten Slot später.
Mhm. Warum ist das so, aus deiner Erfahrung?
Weil die Interaktionsebene ganz anders ist. Ich kann den Bildschirm teilen, ich kann drauf malen, ich kann reden, aber ich sehe, wenn ich auf den Bildschirm schaue, weniger ist der andere gerade auf derselben Gedankenlinie wie ich oder ist er kurz abgehängt. Und es passiert mir viel leichter, dass ich in einem Webcall jemanden abhänge, gerade wenn ich solche Themen habe, und ich dann vorbeidrifte und dass ich halt dann wieder aufsackeln muss. Und deswegen, wenn ich halt nach einer gewissen Zeit die Chance gebe, jedem nochmal sich zu erfrischen, dann kommt er viel besser mit. Dann kann ich auch schneller feststellen, wo ich aneinander vorbeigeredet habe, was halt vielleicht mir sonst aufgefallen wäre an der Handhaltung und der sonstigen. Und dann halt effizient weitergehen, bevor ich das in einer zu langen Session habe und dann eigentlich einen, je nachdem, ausgeflossen habe, obwohl ich das gar nicht wollte, weil ich halt seine Körpergestik nicht richtig interpretieren konnte, weil die halt nur zu Teilen wiedergegeben wird. Und das ist halt bei so einer Interaktion, also bei solchen Themen sehr wichtig. Haben wir auch mit Kunden immer wieder, merkt man dann, also manche Workshops helfen dann besser, wenn man sie face-to-face macht, in einem Besprechungszimmer sitzt. Ansonsten direkter Draht, das ist auch wichtig, direktes Austausch, also dass ich teilweise täglich mit Kunden, teilweise wöchentlich mit Kunden im Austausch, je nach Art des Projektes, um Sachen immer zu sinken und dazwischen halt immer im Bedarfsfall schnelle Abstimmung, weil dann kriegt man in sehr kurzer Zeit sehr komplexe Probleme auch gelöst und redet nicht aneinander vorbei.
Wenn ihr aus so verschiedenen Perspektiven kommt, Physiker, du denkst über Systeme nach, dann kommt man ja aus unterschiedlichen Domänen und auch Erfahrungshintergründen und setzt deswegen unterschiedliche Fokuspunkte auf Themen. Und dann könnte es sein, dass die Numerik, die du entwickelst, um ein Problem zu lösen, vielleicht nicht kompatibel ist mit der von dem Physiker, der das Gleiche angeht. Wie kommt ihr da zusammen? Wie findet ihr da Common Grounds, dass ihr Kohärenz schafft in dem, was ihr da tut?
Klassisch arbeiten wir mit einer Softwarearchitektur relativ früh, einen ersten Schuss, wo wir halt grob definieren, wie das System aussehen soll. Das dann auch mit dem Kunden diskutieren, um sicherzugehen, dass auch der abgeholt ist. Und dann kriegt man diese Gemeinsamkeiten sehr schnell hin und ein gemeinsames Verständnis. Und dann muss man natürlich an gewissen Stellen dann sagen, gut, wenn der Kollege A das implementiert, dann überlasse ich das, wenn es ein Prototyp ist, ihm, wie er es implementiert. Weil Hauptsache die Funktionen sind von den Rahmenbedingungen her Und ob es dann Variante A oder B ist, ist dann egal. Wenn es eine sicherheitskritische Anwendung ist, dann wird das ja auch über die Requirements bis ins kleinste Detail vorgegeben. Da gibt es ja keine Zeile Code, die unbekannt ist. Und die sind dann ja auch alle getestet. Deswegen liegt es sehr am Projekt. Wenn wir schnelle Prototypen machen mit Kunden, dann haben wir da ein bisschen mehr Freiheit und dann macht der Kollege das auch so, wie er das dann am besten implementieren kann. Und der Kollege reviewt das dann, also klassisch immer in so einem Tandem für jedes Modul. Bei einer sicherheitskritischen Software, da ist es natürlich dann automatisch schon die Tandems gegeben, weil natürlich dann immer noch einer testen muss, verifizieren muss, was der eine schreibt. Dazu gibt es noch einen, der die Requirements anlegt. Das muss halt dann automatisch immer übergeben werden.
Aber es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt ja die Ebene von Implementation im Code.
Yep.
Und es gibt die Ebene von der Mathematik.
Yep.
Ja. Und die Mathematik, die ist ja eigentlich das Produkt der Code.
Ja, aber die legen wir ja schon in der Architektur grob fest, indem wir sagen, was wir da genau machen wollen. Und die Verfahren festlegen. Und dann sagen wir, das und das muss so rein. Sei es jetzt irgendeine Datenfusion, wo ich dann irgendwelche Fusionen mache, sei es irgendein Filter, was ich dann beim Kalman-Filter mache oder ein Bias-Filter. Und dann ist schon mal klar, wie es gemacht wird. Dann definiert man noch gemeinsam, welche Messgröten man macht und dann muss man halt gucken, wie man es optimiert. Bei anderen Themen jetzt, wo es halt mehr Richtung Data Science KI-Daten ist, also Prädiktion mit KI-Modellen lokal, da wird halt dann festgelegt, was für Netzwerke man erproben möchte, verifizieren möchte. Und die werden dann halt jeweils getestet und dann halt gemeinsam die Ergebnisse von den Daten durchgesehen, um zu sagen, gut, das sieht so aus, dass es stabil und robust funktioniert und hat die und die Vorteile. Jenes hat die und die Nachteile oder auch Vorteile, um dann gemeinsam festzulegen, welches von den Ausgewählten das Beste ist.
Wie würdest du sagen, ist eure... Oder wie viel eurer Energie packt ihr in Forschung und wie viel benutzt ihr bestehendes Wissen in neue Konfigurationen?
Eine gute Frage. Klassisch in den Kundenprojekten Großteil bestehendes Wissen in neuen Konfigurationen. Indem wir das Wissen portieren, natürlich unsere Expertise aus Core-Projekten mit reinbringen, also das Fachwissen. Für die Forschungsthemen sind wir immer wieder im Bereich Forschungsprojekten aktiv, also sowohl im nationalen als auch im europäischen Rahmen, wo wir mit anderen Firmen und Instituten gemeinsam forschen. Da entwickeln wir halt dann die neuen Ideen, neuen Verfahren primär, die wir dann unter anderem auch in den Kundenprojekten einsetzen. Wobei es meist so ist, dass man nicht alles, was man da technologisch entwickelt hat, direkt in Kundenprojekte überführen kann. Weil da ist immer noch ein gewisses Delta drin zwischen dem, was technologisch möglich ist und dem, was zuverlässig beim Kunden auch im Einsatz verwendet werden kann.
Kennst du Jaron Lanier zufällig?
Nein.
Nee. Jaron Lanier hat in den 80ern das MIDI-Format mitentwickelt. Was hauptsächlich verwendet wird zum Ansteuern von musikalischen Instrumenten, aber auch irgendwie möglicherweise andere Dinge. Und hat dann, ich weiß nicht genau, aber Anfang, es muss kurz nach der Gründung von Facebook gewesen sein, ein Buch geschrieben, das heißt You Are Not a Gadget. Und da hat er eine Analogie aufgemacht zwischen dem reduktionistischen MIDI, was sehr viel Musik gestreamlined hat. Also MIDI durch sein grobes Raster gibt schon mal vor, wie viele Stufen du so in der Musik haben kannst. Ne? Und dann konntest du plötzlich auch Musik in Software produzieren. Und die Presets in diesen Softwaren waren immer dieselben, 4/4 Takt, 120 Beats per Minute. Bis heute. Und das hat sehr viel unserer musikalischen Erfahrung bestimmt und dadurch aber auch reduziert.
Okay.
Und seine Idee war, Achtung, Facebook macht das Gleiche, aber mit Menschen. Du kannst nie eine ganze menschliche Erfahrung in einer Datenbank speichern und abbilden und verstehen. Und letzten Endes reduziert es uns auch so ein paar Datenpunkte, die wenig das abbilden, was wir eigentlich sind. Wie geht ihr mit dieser Schwierigkeit um, dass ihr das, was ihr mathematisch und im Code abbildet, immer nur eine Approximation der Realität sein kann und immer reduktionistisch sein muss? Wie geht ihr damit um? Wie rettet sich das ein in eurer Arbeit?
Gute Frage. Wenn ich es richtig verstehe, geht es hier darum, letztendlich bei uns sind es technische Prozesse, die wir überwachen, positionieren und sonstige. Wir arbeiten wenig mit Daten von Menschen oder solchen Sachen, sondern klassisch auf Geräten. Und unsere Themen, in denen wir die Projekte machen, sind halt klassisch im Bereich der Luftfahrt, also Luftraumüberwachung, solche Themen, sicherheitskritische Industrieanwendungen, Verteidigung, Robotik und Embedded-Systeme. Und da ist es halt so, dass da halt doch sehr viel Determinismus häufig gefordert ist für die kritischen Entscheidungen und für die anderen Sachen halt, dass dann sehr detailliert verifiziert wird, dass es die Anforderungen erfüllt. Weil ich also, um zum Beispiel zu machen, wenn ich einen Sieger habe und ich den aus verschiedenen Sensordaten fusioniert tracken möchte, dann möchte ich genau einen Sieger am Himmel haben, an einer Position. Ich möchte nicht plötzlich haben, dass das zwei sind und er darf auch nicht plötzlich weg sein. Sondern jeder muss halt genau einmal da sein und die Position muss so genau als möglich sein. Die Position kann ein kleines bisschen driften, solange halt das minimal ist, ja, aber sobald es halt zu weit wird und dann zum Beispiel einem zweiten Flieger begegnet und man dann eine Kollisionswarnung auslösen würde, obwohl eigentlich doch kein Bestand ist, geht das nicht. Deswegen, da ist halt sehr viel Determinismus auch in den Algorithmen gefordert, sehr viel Genauigkeit in den Fusionsalgorithmen, um die Sachen sehr genau an die Position zu kriegen. Und das Ganze halt dann auch zuverlässig unter Echtzeitbedingungen, weil es hilft mir ja auch nichts, wenn ich sage, ich weiß genau, wo der ist, aber ich habe 5 Minuten gebraucht, um die Position zu bedienen. Weil, ja, das ist ja bei Echtzeit immer so ein Thema. Ich muss ja auch schnell sein. Also manchmal muss ich dann ja auch sagen, muss es ein bisschen mathematisch runden, um schnell zu sein, wie die Anwendung ist. Das wird jetzt bei ganzen Drohnen-Themen noch viel kritischer, weil da habe ich einen kleinen Rechner drauf, muss aber mit hohen Geschwindigkeiten arbeiten und zurechtkommen, sonst hilft es mir auch nicht. So. Und in der Bildverarbeitung habe ich ja ähnliche Themen. Also ich kann jedes 4K-Bild in allen Details ausrechnen. Wenn ich das ganz schnell machen muss, dann muss ich es halt vereinfachen oder mehr Rechenleistung nehmen. Und bei uns sich dann halt auf eine niedrigere Auflösung gehen. Solche Themen. In der Industrie ist es so, wenn ich eine Anlage habe und die Taktzeit von der Maschine vorgegeben ist, dann muss ich mit dieser Taktzeit rechnen können. Und zwar mit der Genauigkeit, die erforderlich ist. Und den ganzen Rest kann ich weglassen. Das gibt mir aber auch vor, welcher meiner Parameter ist exakt zu sein. Also sprich, den muss ich genau wissen und einhalten. Und in welchen habe ich eine Ungenauigkeit, die okay ist, weil sie eigentlich keine technische Relevanz auf die Funktionalität hat.
Okay, das heißt, der Datenraum ist vollständig bekannt. Und das, was ihr als Zielfunktion habt, ist ganz eindeutig definiert. Und dazwischen macht ihr Magie mit Mathematik, die Zielfunktion präzise, deterministisch und schnell zu erzeugen.
Und wir helfen dem Kunden häufig auch vorher schon in der Phase festzustellen, was denn genau bekannt ist und was die Zielfunktion ist. Weil nicht immer ist das von, also nicht in allen technischen Anwendungen, Beispiele, die ich jetzt gerade gegeben hatte, waren relativ eindeutige, aber es gibt ja auch komplexere Sachverhalte, ist es ganz klar, Achtung, das ist die kritische Funktion und das ist eigentlich unkritisch. Und wenn man das dann genauer herausgearbeitet hat, dann kann man sagen, worauf man genau achten muss und was man machen muss, weil es halt einfach noch nett dabei ist, weil es noch ein Fehlerzustand ist, sonstiges, aber was halt jetzt nicht kritische Funktionalität entscheidend ist.
So wie ich dich erlebe, und ich stelle mir jetzt auch vor, dass ihr alle so seid, alle 30, reine Zusammenstecken von bestehenden Techniken und Komponenten in einen Lösungszusammenhang würde dich, glaube ich, langweilen. Was sind Herausforderungen, die dich oder euch als Unternehmen besonders hinterm Ofen hervorlocken, die so spannend sind, dass ihr sagt, okay, das müssen wir lösen. Das würden wir sogar lösen, wenn uns dafür keiner bezahlen würde.
Da gibt es zwei Sachen. Okay. Das eine ist, für uns wird es immer dann besonders spannend, wenn es schnell gehen muss. Also sprich, wenn das heißt, oh, wir müssen ganz schnell einen Prototyp haben, der muss das alles schon können, was hinterher gemacht werden muss. Und das muss in kürzester Zeit alles funktionieren, das muss laufen und robust und da sein und zig Sensoren miteinander verknüpft, die ganzen Daten rausstellen. Dann sieht man auch hier plötzlich eine ganz andere Dynamik an der Stelle, weil dann muss halt schnell sein. Und das andere ist dann, wenn es dann hinterher darum geht, aus so einem Prototypen, der spannend war, etwas zu machen, was keinen Fehler erlaubt, wo man dann sagt, ich kriege das hin, ich schaffe das, dass das Ding jetzt wirklich mit einer Genauigkeit von 10 hoch 9 ausschließt, dass ein Fehler passiert, also CO3-konform. Was halt bei manchen Sachen am Anfang aussieht wie, oh, werden wir nie hinkriegen, weil da noch so und so viele Sondergrößen drin sind. Und dann das Zusammenraufen, um alle Fehlerfälle darüber abzudecken, zu gucken, dass man dann auch wirklich alles zusammen hat, ohne dass es zu langsam wird, weil ich ja diese Latenzen-Thematik immer habe. Das ist halt dann das Kniffeln am Ende, um das hinzukriegen, dass es auf der kleinen Hardware stabil läuft und die ganzen Sachen einfällt unter all den Nebenbedingungen, als auch am Anfang den ersten schnellen Schuss zu machen. Das sind so die spannendsten Phasen, die wir haben. Mhm. Wo halt dann auch alle sofort Ja schreien.
Ja, ich kann mir das, glaube ich, vorstellen. Das ist ein gewisser Nervenkitzel, wenn man so kritische Lösungen bauen muss, in denen es tatsächlich um Menschenleben geht. Und das tut es ja dann bei euch. Bei solchen Fragen stoßen da zwei Flugzeuge zusammen oder nicht. Oder ist eine Drohne im Weg eines Flugzeugpfades und so weiter. Okay. Und das dann auch noch schnell umzusetzen, ist definitiv eine Kunst, ja.
Ja, und dasselbe ist auch, wie gesagt, bei Sensoren, also wenn dann verschiedene Sensordaten fusioniert werden müssen und man sicher sein muss, dass die alle in die richtige Richtung gucken. Also nichts ist schlimmer als, ich habe mehrere Sensoren und die gucken halt in die falsche Richtung und ich habe das nicht mitgekriegt. Also die Orientierung muss ich dann ja genau bestimmen und auch da sicher sein, dass die Orientierung richtig ist und das Bild nicht veraltet ist. Also das Bild darf ja auch nicht eingefroren sein, sonst habe ich ein altes Bild bekommen und noch in die falsche Richtung geguckt und habe also als Mensch dann auf die Situation falsch reagiert, weil ich halt nicht mal Informationen gekriegt habe.
Falsche Informationen hattest.
Und solche Sachen, das muss man halt, und da ist halt immer die Herausforderung, das dann zu entscheiden, was ist kritisch, was muss ich machen, was kann auch passieren. Also ich meine, muss ja erstmal herausfinden, Achtung, wenn das Bild eingefroren ist, wird es kritisch. Wenn die Position eingefroren ist, wird es kritisch. Wenn beides ein Offset hat, wird es kritisch und solche Sachen. Und da gibt es halt dann häufig viele Sonderfälle, wo man sagen muss, oh, da muss ich auch nochmal reingucken. Manche lösen sich dann auf und manche bleiben bestehen und dann muss man dafür eine technische Lösung finden.
Und man muss ja auch wirklich verstehen, also gerade das tatsächliche Echtweltumfeld dessen, was da passiert, muss man ja wirklich verstehen. Das heißt, du musst jedes Mal, wenn ihr euch auf ein neues Projekt einlasst, müsst ihr die gesamte Echtweltsituation verstehen. Was passiert da wirklich physikalisch in diesem Moment? Wie finden Entscheidungsprozesse statt in so einem Cockpit beispielsweise, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben? Wie tief geht ihr da rein? Wie viel geht ihr aktiv in das Verstehen der Situation, mit der ihr da umgeht?
So weit wie möglich und so weit wie nötig. Nicht immer ist es möglich, in alles reinzukommen, weil manchmal auch dann der Kunde uns gar nicht alles liefern kann oder selber nicht rankommt an die Daten komplett. Dann müssen wir uns mit einem Modell behelfen. Aber vom Technologischen erstmal das Verständnis muss da sein. Also wie es grob funktioniert, sage ich mal. Wahrscheinlich sogar für viele, wie es im Detail funktioniert. Das ist bei uns dann noch im Groben und das andere wird dann halt im Detail, wird es halt dann, wenn es sehr spezifisch ist. Und idealerweise immer mit Sensordaten von ersten Prototypen zur Verifikation. Also, dass man dann echte Daten hatte auf dem operationellen Betrieb, um dann zu sehen, was man nochmal drehen muss.
Also, ich würde, aber vielleicht ist das für euch komplett unnötig, mich zum Beispiel auch mal neben einen Fluglotsen setzen oder in Cockpit und mitfliegen, um zu verstehen, was sind die Situationen, mit denen die Menschen da ausgesetzt sind, die dann mit diesen Daten und Informationen umgehen müssen. Tut ihr das oder ist das für euch nicht relevant? Sind eure Herausforderungen so abstrakt gestaltet und definiert, dass ihr da gar nicht hin müsst? Machen das andere?
Das machen andere, weil das ist dann ja die Interaktion quasi zwischen dem Nutzer und dem Gesamtsystem.
Oh.
Und wir liefern klassisch in solchen Themen Teilprojekte bei, Teilkomponenten. Oh. Das heißt, das kann ein sicherheitskritischer, also wie gesagt, ein Funktionsalgorithmus sein, das kann sein, ein sicherheitskritischer Schalter, das kann sein, ein Algorithmus für irgendwelche Bestimmungen von Positionen, ja. Und der wird ja dann im Gesamtsystem eingebettet. Das heißt, wir arbeiten mit denen, die das Gesamtsystem auflegen, sehr eng zusammen, um zu verstehen, wo die ihre Bauchschmerzen haben, dass wir die passend abbilden können. Und dass wir da alles durchdrungen haben, müssen deswegen auch, sage ich immer, mit dem Kunden einige Rückfragen halten. Und da arbeiten wir sehr genau, dass User-Interaktion, also von dem Endanwender her, ist häufig nochmal eine ganz andere Sache, die dann halt entweder bei unserem Kunden oder sogar dem Kunden unseres Kunden erst läuft. Und im Grunde auch nur in das gesamte Komplexsystem eine Komponente reinliefert.
Okay. Das heißt also, ihr liefert Komponenten, die so präzise und so gut funktionieren, dass sich hinter euch keiner mehr Gedanken darüber machen muss, sondern der weiß einfach, das funktioniert und ich kann das in meinen größeren Kontext einbauen und vielleicht wird das dann noch bei den größeren Kontext eingebaut.
Genau, wir liefern die Software für diese Komponenten, wir liefern nämlich die Komplettkomponente und dafür dann allerdings auch klassisch die passenden Dokumente, also Testreports, Coverage Reports, die Requirements, irgendwelche Sicherheitsanalysen, all solche Unterlagen mit. Und den Source Code mit den ganzen Dokumentationen, also sprich Test-Coverages und Test-Units, dass man auch sehen kann, welche Tests ausgeführt wurden. Und das Ganze sowohl als Metriken, als auch häufig im Original der Sachen, damit sie das dann bei den Gutachtern auch passend einrechnen können. Weil das gerade, wenn die dann hinter mit dem TÜV oder anderen Zertifizierungsstellen zusammenarbeiten, haben die sehr viele Probleme, wenn sie eine Blackbox haben. Die brauchen alles im Detail, sonst ist da sehr schnell das Vertrauen weg. Dann kann man sagen, alles sehen, das ist die Metrik, aber ihr könnt auch im Source Code nochmal verifizieren, dass die Metrik selber da ist. Dann ist die Aussagekraft der Metrik eine ganz andere. Und deswegen haben wir klassisch fast alles immer als Whitebox am Ausliefern.
Jetzt ist es ja so, dass die Welt voller Daten ist.
Ja.
Und voller Notwendigkeit, diese Daten zu integrieren in sinnvolle Informationen. Und was, wenn du so auf diese ganze, auf die Welt guckst und da sind all diese Daten und all diese noch nicht geschaffene Informationen und Wissen und so weiter, was wünscht ihr euch? Also was wünscht ihr euch, was so die Welt tut, was die Daten tun? Was wäre für euch etwas, wo diese ganze Flut an Daten wirklich optimiert wäre oder gut wäre oder wo ihr eine Spaß hätte.
Wir haben ja schon Spaß an Daten, deswegen was gut ist, ist immer, wenn Fehlerfälle bekannt sind, weil wir haben häufig sehr viele Projekte, gerade im Industrieumfeld, da können wir Daten von 30 Betriebsjahren Gutfall kriegen. Die Maschine hat immer gelaufen, immer rechtzeitig gewartet, alles toll. Und wenn man nur Gutfälle hat und keine Fehlerfälle, dann ist es schwierig, das KI-Modell dahingehend zu entwickeln, dass es Fehler rechtzeitig erkennt, wenn es von dem Fehlerfall keinen einzigen Footprint gibt. Und das ist natürlich immer so etwas, da jede Firma, die hinter die Maschine einsetzt, ungern ihre Fehlerfälle offenlegt, ist es leicht, Gutfalldaten zu kriegen, aber sehr schwierig, auch für die Hersteller von Maschinen, Fehlerfalldaten zu kriegen, aus der Zeit kurz vor dem Fehler, weil natürlich auch immer diese Angst mitschwingt, oh, vielleicht haben wir einen Bedienfehler gemacht und hinterher will der Hersteller sich aus der Haftung rausschleichen. Solche Sachen. Und deswegen, diese Daten sind halt enorm viel wert und da gibt es allerdings derzeit noch viel zu tun, diese, ja, dann ein gewisses Bewusstsein zu schaffen, dass die schiere Menge an Daten nicht immer eine Aussagekraft hat, sondern dass es darum geht, dass in den Daten auch Fehlerfälle, Sonderzustände, solche Sachen enthalten sind, weil das ist letztendlich die Information in den Daten. Ich kann sehr viel Daten haben mit einer relativ geringen Informationsdichte, weil einfach 24/7 derselbe Zustand angelegen hat. Dann ist Information, auch wenn ich, nehmen wir ein einfaches Beispiel Temperatur, wenn ich weiß, es ist jetzt draußen gerade 23 Grad und ich das jetzt mit einer Auflösung von einer Millisekunde messe, dann ist der Informationsgehalt von den 23 Grad immer noch 23 Grad, ob ich das jetzt 1000 Mal pro Sekunde gemessen habe oder einmal pro Sekunde. Wenn die Frequenz, die Temperatur aber ganz schnell sich entwickelt, dann hilft es natürlich, wenn ich eine höhere Auflösung habe. Dann habe ich erst einen Gewinn. Und das ist immer die Kunst, zu sagen, gut, die Daten sind nett, aber vielleicht messen wir ganz viel Zeug, was gar nicht
geht,
weil wir die falschen Sachen mit einer hohen Auflösung haben oder einen sehr guten Zustand haben. Und die wichtigen Daten haben wir dann halt viertelstündlich aufgenommen. Und dann ist es natürlich so, dann zu erklären, dieses Verständnis auch beim Kunden zu schaffen. Ja, ich habe jetzt über Jahre aufgenommen, aber mit einem falschen Quantisierungsintervall. Und deswegen habe ich nicht alles. Und da führt es dann hin, dass ich häufig eigentlich eine dynamische Speicherfunktion haben müsste. Das heißt, die wichtige Events oder Zeiten der starken Veränderung mit hoher Auflösung speichert in der Zeit und konstante Zustände durchaus auch mit niedriger speichern kann, wenn man nicht den beliebigen Speicherplatz hat. Wenn man beliebigen Speicherplatz hat, kann man das auch machen, aber das ist das Entscheidende. Und dieses Trade-off und dieses Verständnis zu schaffen, das dürfte dann hinterher auch bei der Datenanalyse, weil dann alle überhaupt erstmal wissen, was in den Daten drin sein kann.
Okay, also bessere Daten und vor allem ehrlichere Daten.
Ja.
Du hast gesagt, dass manchmal Daten so unter den Tisch fallen aus irgendwelcher Angst. Das heißt, ihr wünscht euch mehr Mut in der Welt zu ehrlichen Daten.
Ja.
Okay. Das ist meine Aussage. Finde ich gut. Das gefällt mir. Ich kann mir auch eine Welt vorstellen, wenn wir alle ehrlich mit unseren Daten umgehen, dann ist das vielleicht zwischendurch mal so, dass wir es ein bisschen schwieriger haben, weil wir vielleicht selber einen Fehler gemacht haben und deshalb die Gewährleistung nicht mehr greift. Aber über das gesamte System gesehen wird es auf jeden Fall besser für alle.
Genau, weil man nur dann das optimieren kann, dahingehend, dass auch solche Fehler nicht passieren. Gleichzeitig muss man da natürlich gucken, und das versuchen wir immer, deswegen sind wir auch immer hier, sagen wir mal, made in Germany, wir unterliegen halt dem Datenschutzgrundgesetz, weil es natürlich so ist, dass man auch aus Maschinendaten manchmal indirekt Sachen ableiten könnte, die man eigentlich gar nicht ableiten will. Sprich Daten über den Anwender, über den Maschinennutzer, solche Sachen. Da gucken wir halt immer, dass wir da so sind, dass wir nach Möglichkeit solche Sachen gar nicht erst erfassen können. Das fängt damit an, dass man zum Beispiel, wenn man Maschinendaten mit einem Mikrofon aufnimmt, dass man die Datenspikes so macht, dass man zwar hochfrequent kurze Ausschnitte hat, aber beispielsweise nur über einen Zeitraum von 1 bis 2 oder maximal 10 Sekunden und dann wieder länger Ruhe, damit halt keine kompletten Gespräche plötzlich noch, die an der Maschine gestört werden, mit in den Daten sind, weil man ja sonst den Fall hat, dass hinterher jemand noch die Daten prüfen muss, ob die Daten nicht irgendwelche menschlichen Informationen enthalten, die halt zum Beispiel dann nicht rausgehen könnten. Wenn ich halt dann kurze Zeitschnipsel mache, also immer eine Sekunde, 2 Sekunden Datenschnipsel und dann halt längere Zeit Ruhe, dann habe ich halt auch, wenn ich dann noch passend nur die Halbwelle nehme von den Mikrofondaten, automatisch schon bei der Datenaufnahme ausgeschlossen, dass ich solche Sachen, die ich eigentlich für den Technikprozessor zur Analyse nicht brauche, doch aus Versehen mitgenommen habe, die dann hinterher entweder dem Unternehmen oder irgendwo anders dann Probleme erzeugen können.
Wobei manchmal natürlich auch solche Daten schon dann hilfreich sein können. Ich habe mich mal mit einem Datenverantwortlichen eines großen Carsharing-Unternehmens unterhalten, der konnte Herzinfarkte der Fahrer vorhersagen durch das Fahrverhalten. Und das ist ja durchaus etwas, was man vielleicht dann doch wissen möchte.
Genau, aber dann muss man es idealerweise dann lokal am Fahrzeug machen und dort die Warnung platzieren und nicht die Daten quasi in die Cloud und dann weiß man, ja, an den Arbeitgeber oder sonstiges. Das ist ja
immer auch mit dem Namen verbunden.
Ja, genau, das ist ja immer das Thema. Und gerade wenn man technische Prozesse überwacht, so wie wir, dann ist das ja ein anderes Thema. Wenn ich natürlich am technischen Gerät eine Fehlbenutzung überwachen möchte, beispielsweise, ich habe ein Paketzentrum mit Förderbändern und der Hersteller der Motoren hat die für bis 50 Kilo Nutzlast ausgelegt und gibt die bis 30 Kilo frei. Mhm. Und ich sehe dann über die Daten, dass ihr Pakete mit 60 Kilo oder mehr auf dem Band fahren. Dann ist das ja eine technische Missnutzung, ohne dass ich sage, es war jetzt der Kollege so und so in der Schicht so und so. Ich sage halt, Achtung, es gibt eine Warnung, die Geräte werden überbelastet und deswegen altern die vorzeitig. Mhm. Und diesen Trade-off, den muss man halt sehen und auch häufig einhalten, damit man halt dann eine technische Lösung findet, die eine passende Warnung macht. Und dann muss halt dann vor Ort entschieden werden, was man damit macht, damit das nicht passiert.
Mhm. Vielen Dank, Thomas. Ich habe deine Begeisterung und ich glaube, die ist repräsentativ für euch hier gespürt in unseren Explorationen zusammen hier. Ich habe noch eine Frage. Wir haben über einen Teil eures Namens gesprochen, Notion, den ich wunderschön finde, wie er umgesetzt ist. Was bedeutet Shiratech?
Shiratech ist in dem Falle jetzt von unserem israelischen Mutterkonzern, den wir haben. Und Shira ist da ein Mädchenname und das ist halt aus den kulturellen Bedingungen da entstanden. Mhm. Mittlerweile, also wir als Notion sind wir Tochterunternehmen, treten aber gemeinsam Namen halt als Verbund auf. Deswegen Shiratech Notion im Logo immer.
Verstanden. Also wie Mercedes, das war ja auch ein der Name der Tochter.
Genau. Was war? So, genaueres kann ich dazu nicht sagen, weil die Gründer von dem Unternehmen nicht mehr im Unternehmen sind.
Ja, okay. Danke dir, mein Lieber. Das war großartig.
Bitte. Danke ich dir.
Ich